Herzlich willkommen zur nächsten Trek-Kontinuum-Folge. Wir besprechen heute die 7. Folge von Star Trek Picard, der 3. Staffel, mit dem Titel Dominion. Und mit dabei ist natürlich auch wieder Martin. Hi Martin.
Hi.
Ja, die 7. Folge Dominion. Mich persönlich hat sie mit einem nicht ganz so guten Gefühl hinterlassen. Wie sah es bei dir aus?
Standard, würde ich sagen.
Standard.
Also,
Standardkost.
Nee, es ist, also ich hatte kein, ich kann mich jetzt weder an besonders gutes noch an besonders schlechtes Gefühl erinnern. Es sind für mich eher so einzelne Highlights und Downsides. Downlights, keine Ahnung.
Bei mir waren es leider überwiegend diesmal die Daumen runter irgendwie, als die Daumen nach oben. Also ich habe sie mir auch gleich danach noch ein zweites Mal angeguckt, weil ich einfach mal auf so ein paar Sachen noch mehr achten wollte, und ich habe sie mir dann auch noch ein drittes Mal angeguckt.
Okay.
Das mache ich eigentlich sonst nur mit Folgen, die mir besonders gut gefallen haben. ich habe es diesmal auch bei der Folge gemacht, einfach weil ich ein paar Sachen vielleicht besser verstehen wollte, weil einfach in der Folge ein paar Sachen waren, die ich einfach irgendwie nicht so nachvollziehen kann. Und ich konnte die aber auch nach dem dritten Mal gucken immer noch nicht nachvollziehen. Also das sind so Sachen, wo ich mir wieder sage, ja, das haben die Autoren sich da wieder irgendwie ausgedacht für einen Quatsch. Sachen, die mir nicht so richtig einleuchten wollen. Also lass uns einfach mal anfangen, die Folge so Stück für Stück auseinanderzunehmen. Großes Up von mir gab es auf jeden Fall für die Szene mit Tuvok.
Ja, also definitiv bei mir auch. Du kommst halt rein und mit einer der ersten Sachen ist, du siehst Tuvok. Ich denke so, okay, sehr cool, nächster Gastauftritt, ja, Fanservice for the win.
Wir haben ja letzte Woche schon spekuliert, dass es ja diese Folge wieder einen Gastauftritt geben wird, aufgrund, dass hier bei Will Wheaton im Ready Room auch ein Gast angekündigt wurde und noch nicht verraten wurde, wer das sein wird. Es war Tim Russ gewesen, also Tuvok. Und das war schon gut. Wir haben ja eigentlich eher in andere Richtungen spekuliert gehabt. Ne? Wir haben ja eigentlich eher in Richtung DS9 oder Verbindung DS9 TNG spekuliert. Sowas wie Miles O'Brien oder Vayun hatte ich ja noch gesagt. Oder ich hatte ja auch sogar Ghul Dukat gesagt. Ne? In Richtung Voyager-Charaktere hatte ich eigentlich gar nicht so gedacht gehabt.
Ja,
vor allem auch aufgrund des Titels Dominion, weil der ja irgendwie einen vermuten lässt, die Folge hat mehr halt mit DS9 vielleicht was zu tun als mit Voyager.
Ja, aber wobei ich sagen muss, Tuvok finde ich halt, ist halt von seiner Prominenz, von seiner Strahlkraft oder wie auch immer, halt locker auf jeden Fall mindestens mit auf einem Niveau von einem Miles O'Brien. Insofern finde ich das alles andere als enttäuschend. Und ein Ghul Dukat zum Beispiel wäre natürlich auch ein sehr prominenter Charakter, aber ich glaube, der kommt von der Prominenz, von der Strahlkraft her definitiv nicht an einen Tuvok oder einen Miles O'Brien ran.
Ja, aber das wären halt so, ey, wir haben es mit Wechselbürgern zu tun und so, dann holt euch doch mal die Experten, die es mit Wechselbürgern, die sich damit auskennen, mit dem Dominion-Krieg, da voll drin waren, und ja, das war halt.
Das werden sie sicherlich in irgendeiner Weise auch probiert haben. Ich meine, im Endeffekt, sie haben ja, was man ja gerade am Anfang mitbekommt, ist, sie versuchen halt irgendwie so mehr oder weniger jeden zu kontaktieren, und gezeigt haben sie halt nur lediglich Tuvok.
Ja, das schien mir nicht der Erste zu sein.
Richtig, genau. Und es kommt halt immer wieder das Gleiche bei ihnen aus. Alle sind so irgendwie schon von Wechselbürgern übernommen.
Ja. Fand ich auch ganz cool bei der Szene, dass sie halt erstmal versucht haben, natürlich rauszufinden, ist er jetzt wirklich der echte Tuvok? Haben sie anscheinend erstmal auch mit irgendeiner Stimmenanalyse versucht rauszukriegen. Und dann kam er dann, Seven hat ja irgendwie dann das Gespräch auf dieses Kato, oder ist es Kato, glaube ich, ne? Kato, dieses Spiel.
Ja.
Und da hat er dann Tuvok auch richtig drauf geantwortet gehabt, und dann hat kam ja auch erstmal dann diese Voyager-Musik und ah, und ja, ist das wirklich? Und dann kam er dann doch noch raus, dann diese Wendung hat mir dann gefallen, dass er es dann doch nicht ist.
Absolut.
Das fand ich gut.
Ja. Ja, fand ich auch, war großes Kino, diese Szene. Vor allem halt auch, wie clever Seven ihn da quasi auseinandergenommen hat nach dem Motto, ja, okay, er ist es. Lass mich aber noch ein bisschen weiter stochern. Noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter. Oh, scheiße, er ist es doch nicht.
Ja.
Also, sehr, sehr geil. Und vor allem auch überhaupt so diese ganze Inszenierung. Tuvok guckt im Prinzip auf dieses Schiff. Niemand ist zu sehen, außer Seven, die halt in der Mitte sitzt. Und nur bei den Kameraschwenks siehst du dann halt so ganz weit am Rand, kaum zu sehen, versteckt sich halt so ein bisschen die gesamte restliche Brückencrew oder sowas. Also es war auch von der Inszenierung her. Mhm. Fand ich das alles schon sehr, sehr cool. Also es war eine mega.
Ich habe mich auch gefragt, so, wo sind die denn alle? Seven alleine auf dem Schiff oder was? Was ist denn los?
Ja, nee, aber das haben sie schon echt gut gemacht. Und es kommt im Endeffekt Stimmenanalyse hin oder her, es kam wieder darauf zurück, was hat ihr Shaw nun gesagt? Wie erkennt man Wechselbäger? Stell ihnen die richtigen Fragen, stell ihnen simple Fragen.
Richtig, richtig.
Und alles andere funktioniert nicht.
Ich habe letztes Mal noch gesagt, die müssen irgendwie gucken, dass sie eine Möglichkeit finden, die Wechselbäger zu enttarnen. Anscheinend können sie das ja mit Stimmenanalyse zu gewissen Graden irgendwie dann auch schaffen. Weiß ich nicht. Sonst würden sie es ja nicht versuchen.
Ja, war vielleicht erstmal so ein erster Versuch, aber war vielleicht, ja nicht eindeutig.
Ja, sie haben ja, wie gesagt, Tuvok war jetzt nicht der Erste, den sie anscheinend versucht haben zu kontaktieren. Vielleicht hat bei den anderen schon die Stimmenanalyse dann gleich gesagt, der ist es nicht oder so. Wissen wir ja nicht.
Und was ich dann auch relativ cool fand, sobald sie ihn dann halt wirklich entlarvt hatten, wie der Wechselwerk dann einfach mal sich dann zum Beispiel auch in Riker oder in eine ziemlich heruntergekommene Version von Riker verwandelt hat. Und wenn wen willst du denn jetzt haben? Das war schon ganz cool.
Das war auch wirklich eine Szene, die fand ich wirklich sehr gut in der Folge. Leider eine der wenigen, die ich wirklich sehr gut fand. Ja, weiter ging es ja im Prinzip mit dieser ganzen Data-Geschichte nochmal. Wir haben Picard gesehen, die, wie sie versucht haben, aus dem neuen Data-Mix irgendwie Informationen rauszukriegen. Dabei auch nochmal dieses Thema halt dann Law und Data kämpfen in dem neuen Androidenkörper da irgendwie ums Bewusstsein. Wie fandest du das?
Ja, die ganze Geschichte rund um Data, es ist so, was mir daran nicht so schmeckt, ist einfach, ich meine, es sind am Ende des Tages ja immer noch, egal ob jetzt Lore oder Data oder sonst irgendwas, also die Lang ist von wegen, es sind einfach nur aktive Speicherdateien, die da drin liegen und eigentlich dürfte nur Data aktiv sein und wie das jetzt technisch so zusammenhängt oder sonst irgendwas, das ist gar nicht so hundertprozentig klar, wann welcher Charakter im Endeffekt durchbricht. Und da muss ich sagen, das passt mir eigentlich, also das gefällt mir halt eigentlich nicht so wirklich, weil es suggeriert so ein bisschen, und da müssen wir halt auch vorgreifen auf die Szene, die eigentlich viel, viel später kommt, wo Geordi versucht, ihn zu überzeugen, so, hey, das ist meine Tochter und man steht da, mach doch mal und so weiter und so fort. Das suggeriert halt, dass je stärker der Wille eines Charakters innerhalb von Data ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dominant wird. Nämlich so, ey, das ist ein Computerprogramm. Ja, also am Ende des Tages ist es ein Computerprogramm. Emotionschip oder sonst irgendwas hin oder her. Es ist nicht einfach so, rede ihm gut zu und dann entwickelt ein Charakter einen größeren Willen oder sonst irgendwas in der Richtung. Und
ja, aber also, genau so ist es aber. Also vielleicht, das verstehen wir halt einfach nicht. Über unseren Stand der Technik. Das können wir uns nicht vorstellen.
Ja, ich meine, ich würde lügen, wenn ich auch nur ansatzweise kapieren würde, wie jetzt auch nur heutige KIs wirklich funktionieren. Also wie genau die lernen, wie genau die so mehr oder weniger allgemein denken können, gerade wenn du jetzt hier an sowas wie ChatGPT oder sowas denkst. Um es nicht zu sehr auszubrennen, das hat mir nicht so gut gefallen, dieser zum einen halt, dass einer der Charaktere sich durchsetzt, einfach nur aufgrund von Willen, das in einem Androiden, das hat mir gar nicht zugesagt, das fand ich echt schwach. Und die Motivation von Lore, die war für mich auch so überhaupt nicht durchsichtig. Also warum, wieso sollte sich Lore so verhalten? Hätte er irgendwie dadurch den Vorteil gehabt, von wegen, wenn die weg sind, dann kann ich mich aus dem Staub machen, kann mir einen Shuttle schnappen und kann abhauen oder sonst irgendwas. Das wäre ein konkreter Vorteil gewesen. Hätte er darauf hingearbeitet, hätte ich das verstanden. Aber so war die Motivation von Lore für mich einfach völlig undurchsichtig.
Ja,
Und hat.
undurchsichtig, ja, wissen wir nicht weiter, was er weiteres jetzt geplant hat. Vielleicht will er sich ja mit Vadek verbünden oder so, keine Ahnung.
Ja, aber ich wage so ein bisschen zu bezweifeln, dass Lore jetzt nochmal eine große, dass Lore nochmal so eine große Rolle spielt. Also natürlich könnte Data jetzt dann irgendwann nochmal wieder von Lore quasi übernommen werden und sich dann irgendwie mit Vadek zusammentun oder sonst irgendwas. Glaube ich aber eigentlich eher nicht. Ich glaube eher, das war jetzt so die zentrale Rolle oder die zentrale Folge, der Kampf Lore before Data, und Data hat sich natürlich als der Wunschkandidat am Ende durchgesetzt. Und damit
Ja,
ist
ist
es
jetzt die Frage, genau, ob
und
er sich
damit
jetzt
ist das Thema
endgültig
jetzt.
durchgesetzt hat.
Genau, und ich gehe davon aus, dass damit das Thema eigentlich mehr oder weniger abgehakt ist. Also das ist das, was ich vermuten würde. Das ist aber auch wieder rein meine Vermutung nach dem Motto, okay, das war jetzt so der große Kampf Lore gegen Data. Data hat gewonnen, okay, alles klar. Nächstes Thema.
Kann durchaus sein, dass das jemals damit abgehakt ist.
Ja.
Wie fandest du die Szene, wo Vadek da wieder mit ihrem Vorgesetzten gesprochen hat? Das war ja auch so ein bisschen die Szene, die wir letzte Mal, oder die ich letzte Mal in der Sneak Peek beschrieben hatte, von wegen, dass mit wem auch immer da Vadek spricht, scheint kein Wechselberg zu sein.
Ja. Also grundsätzlich, ich fand Vadek wieder großartig in der Folge.
Ich mag den nicht. Ich bin
Also ich.
und ich werde auch kein Vadek-Fan mehr, glaube ich. Ich mag den nicht.
Ich finde die, also ich fand auch ihre schauspielerische Leistung. Also ich kann mich dem Abfeiern von Amanda Plummer definitiv nur anschließen. Ich fand's, sie spielt einen sehr, sehr, also sie bringt. Ich meine, Vadek hat jetzt nicht so extrem viel Screentime. In dieser Folge hat sie wieder relativ viel Bildschirmzeit gehabt, aber allgemein sieht man jetzt nicht so viel von Vadek. Sie ist halt der Böse. Und trotzdem, in dieser limitierten Zeit, bringt sie einen unheimlich krass vielschichtigen Charakter in diese Rolle rein. Ja, also zum einen, wenn sie mit ihrem Chef spricht, wie sie komplett eingeschüchtert ist, also wirklich so von wegen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir laufen die Schweißtränen, und der kann mich so einfach fertig machen, und
Das gefällt mir auch an der Figur einfach auch nicht, weil eigentlich so, sie ist jetzt eigentlich gar nicht so die von Hause aus böse. Sie ist halt, eigentlich ist sie ein Opfer.
jein, jein, eben nicht. Und genau das gefällt mir an der Rolle so gut. Sie ist so ein richtig durchgeknallter, verrückter Charakter, der eine, also sie hatte so richtig diesen Charakter von wegen, solange ich am Drücker bin, wenn ich jetzt gerade gegen die Föderation vorgehe oder sonst irgendwas, dann bin ich so dieser richtig durchgeknallte, kranke, kaputte Charakter. Aber da ist irgendein Boss, der hat sie ihren Willen im Prinzip gebrochen. Und der hat es im Grunde genommen geschafft, irgendwie an sie ranzukommen. Sie weiß, Scheiße, vor dem muss ich Angst haben. Und dann ist sie auch ein riesengroßer Angsthase. Ja? Und sie weiß, sie fühlt sich allen im Grunde genommen überlegen. Und ihr Boss, der hat ihr im Prinzip gezeigt, so, ey, Mädel, du hast absolut keine Chance gegen mich. Und in dem Moment kuscht sie sowas von massiv und hat halt richtig Schiss. Und das erklärt ihre Motivation auf so vielen Ebenen. Ja, also zum einen hat sie halt unheimlich Schiss davor, dass ihr großer Chef sie nun rund machen könnte, ihr wehtun könnte oder sonst irgendwas. Da hat sie richtig Panik vor. Und das bringt sie super geil rüber. Gleichzeitig hat sie aber sowieso einen unheimlichen Hass gegen die ganze Föderation und so weiter und so fort. Das heißt, ja, der will von mir, dass ich das mache. Okay, ich mache es natürlich, weil ich Schiss vor ihm habe, aber gleichzeitig passt mir das sowieso wunderbar in den Kram, weil ich finde die ja sowieso total kacke.
Ja, aber ich fand das als
Und
Motiv halt irgendwie. Sie wird die ganze Föderation, die Sternflotte auslöschen, weil Sektion 31 an ihr Experimente durchgeführt hat. Und Sektion 31 ist ja noch nicht mal offiziell die Sternflotte oder die Föderation, sondern. Also, und deswegen hat sie jetzt den Hass und will alle deswegen töten.
ja.
Das finde
Nee,
ich irgendwie.
sie ist auch einfach so ein komplett durchgeknallter Charakter. Sie ist im Grunde genommen für mich, wenn du jetzt ins DC-Universum gehst, hast du halt auch einen, hast du Joker, der total durchgeknallt ist und total abgefreakt ist. Und sie ist der Joker im Star Trek-Universum. Ja, und genau solche vielschichtigen Charaktere finde ich halt so geil. Und sie spielt diesen Charakter in meinen Augen richtig cool, weil sie genauso zwischen, sie redet mit ihrem Chef, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und nimmt den Kopf runter und kuscht und so weiter und so fort. Oder wenn du dir zum Beispiel eine Harley Quinn die halt auch unheimlich die ihren Joker da quasi anbietet, aber immer vor Joker absolut kuscht. Und gleichzeitig aber alle anderen, Batman und so weiter und so fort, auf die draufhaut wie eine Verrückte und sonst
Ich
irgendwas.
glaube, der Vergleich ist schon ganz gut, glaube ich, ja. Aber trotzdem
Ja.
gefällt es mir in Star Trek hier nicht. Brauche ich nicht.
Ja.
Ich will hier keine Harley Quinn haben in Star Trek.
Und ich finde den Charakter einfach mega cool. Und von meiner Meinung nach von Amanda Plummer unheimlich genial gespielt. Also sie bringt das halt alles super cool rüber. Und deswegen, also ja, ich feiere sie mit ab. Auf jeden Fall.
Okay. Also ich nicht. So. Jetzt ist immer noch die Frage offen. Wer oder was ist denn jetzt ihr Vorgesetzter eigentlich? Das wissen wir jetzt immer noch nicht. Ich hoffe, das wird aber noch auch aufgeklärt. Ich habe so irgendwie so ein Gefühl, als wenn wir das vielleicht auch nie erfahren werden. Ich weiß es nicht. Das würde ich den Autoren auf jeden Fall zutrauen, dass das auch so ein bisschen im Dunkeln bleibt, vielleicht. Meinst du
Nee,
nicht? Nee?
nee, 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 das werden sie schon auflösen, weil sie haben es inzwischen sehr, sehr deutlich gemacht. Es steckt ein Nichtwechselbalg. Oder zumindestens, ja, nee, doch, ein Nichtwechselbalg. Definitiv ein Solid steckt irgendwie dahinter. Also ein Solid, in welcher Form auch immer, ich hatte jetzt erst überlegt, ist es vielleicht irgendwie eine andere Form von Wechselbalg, aber nein, es ist definitiv ein Solid, weil er ja auch ganz klar sagt, deine Rasse ist dazu gemacht, um gebogen zu werden oder angepasst zu werden, sich zu beugen. Deswegen seid ihr so flüssig, so ungefähr. Also
Ja,
deswegen.
wie sagst du, sie sind schon von Natur aus formbar dazu gemacht, sich zu beugen.
Ja, genau. Und das ist natürlich, also das ist ganz klar, dass er kein Wechselbalg ist, dass er definitiv ein Solid ist, kommt damit ganz klar raus. Und es ist einfach ein zu großer Motivator. Er ist ja der große Oberböse, der im Prinzip dahinter steckt. Und den nicht aufzulösen, also sagen wir mal so, es sei denn, es besteht wirklich irgendwie eine Chance für eine vierte Staffel, was ich nicht glaube. Aber es würde, oder sie würden die Geschichte nochmal irgendwo anders aufnehmen. Nur dann hätten sie überhaupt was davon. Aber ich gehe davon aus, dass sie es auflösen werden, wer auch immer dann im Endeffekt dahinter steckt.
Ich hoffe es mal. Es ist immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel, dass die Paargeister da auch noch eine Rolle spielen, so wie ich es vermutet habe, oder auch Ghul Dukat damit eventuell. Die habe ich immer noch so ein bisschen die Vermutung. Könnte sein. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz auf den Kommentar eingehen, den wir hier zur letzten Folge bekommen haben. Da geht es nämlich auch noch mal darum. Und zwar hat bei der letzten Folge, bei Folge 6, hat Maschinle kommentiert. Vielen Dank für den Podcast. Bitteschön. Und habe ja den Propheten-Story-Strang bei DS9 nie gemocht. Würde aber Sinn machen, wenn die Paargeister wieder eine Rolle spielen, wenn das Dominion wieder auferstehen würde und sie durch das Wurmloch müssten. Ja, also es ist eigentlich, mir ist gerade noch so ein bisschen unklar, was ist eigentlich aus dem Wurmloch jetzt genau gewesen nach DS9? Ist das zu gewesen? Gab es da keinen Durchgang mehr?
Nee, du hast doch gerade DS9 geguckt.
Ja. Und da bin ich mir jetzt gerade unsicher, was mit dem Wurmloch am Ende war.
Ja, weil beim letzten Mal hatte ich ja, hatten wir uns auch noch darüber unterhalten, wie lange war das Wurmloch eigentlich da? Oder ist es noch da? Gibt es das schon die ganze Zeit? Warum erst jetzt und so weiter und so fort?
Ich würde so gerne DS9 nochmal irgendwie sehen.
Du doch gerade gesehen.
Nein, ich meine jetzt in Picard. Was jetzt 30 Jahre später auf DS9 so los ist. Das würde mich nochmal interessieren. Wer ist denn vielleicht noch von der alten Crew auf DS9 und tut da noch seinen Dienst? Ist Colonel Kira noch da zum Beispiel oder sowas? Das wäre cool, wenn das nochmal irgendwie eine Rolle spielen würde. Ja, ich weiß, du bist nicht so ein riesen DS9-Fan. Du würdest das nur so, ja, gut, okay.
Ja, also nee, es wäre schon schön, das zu sehen. Aber
dafür ist auch keine Zeit mehr. Die sollen jetzt mal hier aus der Puschen kommen. Auf jeden Fall hat Maschine noch geschrieben, ich glaube ja, dass die Wechselbelger eine Art genetische Bombe bauen, um die Solids in ihresgleichen verwandeln zu wollen. Vielleicht mit Hilfe der Transporttechnologie. Also ob sie... Meinst du, die möchten die auch in Wechselbelger verwandeln?
Nee, das glaube ich eigentlich eher nicht, weil...
Aber was wollen sie? Das ist ja wirklich die Frage. Wollen sie sie einfach nur alle töten?
Ich würde sagen, töten oder so weit schwächen, dass sie im Grunde genommen keine Gefahr mehr für sie darstellen.
Was oder ich mich auch halt gefragt wirklich, habe... Aber ja, nee, mach erstmal.
Oder halt wirklich einfach nur in Anführungsstrichen Rache. Aber dass sie die auch zu Wechselberger machen wollen, das glaube ich jetzt eigentlich nicht, weil du willst ja deinen Feind nicht zu etwas von dir machen. Mhm. Also warum? Du willst, dass dein Feind weg ist. Ja, es sei denn, du hast friedliche Absichten oder sonst irgendwas und sagst halt, okay, alles klar, machen wir dann unseren Feind mal zu einem von uns, damit der Krieg aufhört. Aber das wäre kein Hassmotiv und sie haben nur ein ganz klares Hassmotiv.
Es sind ja irgendwie 8 oder 9 Wechselbälge anscheinend gewesen, an denen Experimente durchgeführt wurden von Sektion 31. Und jetzt sind es ja aber anscheinend nicht nur noch 8, 9 Wechselbälger, weil die würden ja wohl kaum ausreichen, um die ganze Sternflotte zu infiltrieren bis hoch in sämtliche Ränge. Also müssen doch sich noch Wechselbälger aus der großen Verbindung dann denen noch angeschlossen haben oder so?
Naja, nicht zwangsläufig. Die sind eine Splittergruppe davon und innerhalb von dieser Splittergruppe, die Anführer dieser Splittergruppe könnten ja genau diese Wechselbälger sein, an denen rumexperimentiert wurde. Aber hilf mir...
Dürften doch die anderen, an denen nicht rumexperimentiert wurde, eigentlich auch nicht die Fähigkeiten haben, die Solids so krass inklusive Organe und so nachzubilden, oder? Das haben die ja eigentlich nur bekommen, weil an denen rumexperimentiert wurde.
Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil ich meine, in dem Moment, wo in der großen Verbindung im Prinzip sich alle Wechselbälger einfach nur in eine Flüssigkeit auflösen und sich miteinander vermischen und so weiter und so fort, da weiß ich nicht, wie da die Trennung zwischen den Wechselbürgern bestehen bleibt. Also, was ist ein Individuum innerhalb der großen Verbindung? Ja, wie unterscheidet sich das? Und können eventuell bestimmte genetische Aspekte oder sonst irgendwas werden die eventuell durch eine große Verbindung einfach mit dem gesamten Rest geteilt. Ja, also da ist mir die Physiologie, die Biologie der Wechselbürger zu unklar, um mir da wirklich eine Meinung bilden zu können. Nee, aber im Endeffekt, sie hat halt, dass sie ja nun ausgerechnet die Form von ihrem Folterknecht, sag ich mal, angenommen hat, ist halt auch schon so ein Punkt, wo ich mir denke, so, okay, ja.
Was hat Sektion 31 genau damit vorgehabt mit diesem Experiment? Warum wollten die denn, dass die Wechselbelger die Form der Menschen oder der Solids
Na,
besser annehmen können?
weil sie die perfekten, weil sie die im Grunde genommen die perfekten Schläfer haben wollten. Also, dass sie halt einfach genau dass sie halt von Sektion 31 aus geführt genau das machen, was sie nun mal halt so machen. Sprich, sie ersetzen einfach irgendeinen Menschen. Sie nehmen irgendeine Schlüsselperson, löschen die aus und ersetzen die mit einem der Wechselbürger.
Ja. Ich finde es auch komisch, dass Sektion 31 mittlerweile anscheinend ja schon mehr oder weniger so eine akzeptierte oder bekannte Sternflottenzugehörigkeit hat oder so. Also ich glaube, ja, hier ist die Daystrom Station, da lagert Sektion 31 irgendwie ihre ganzen Geheimnisse und so. Damals war ja irgendwie noch so Sektion 31, keiner weiß so wirklich, gibt es die überhaupt wirklich oder gibt es die gar nicht und keiner hat irgendwie was von denen mal mitbekommen.
Naja, ich meine, das ist im Grunde genommen so was Ähnliches wie, keine Ahnung. NSA oder sonstige Geheimdienstorganisationen, das wird halt nicht so großartig an die große Glocke gehangen, aber die meisten haben dann schon irgendwie so eine Ahnung, ja, ich glaube, da gibt es sowas, aber es wird halt nicht großartig drüber gesprochen. Also für mich ist es relativ klar, dass Sektion 31 halt wirklich einen Geheimdienstflügel oder ein Teil, der super krasseste Teil von der Förderer, von der Sternflotten, vom Sternflottengeheimdienst ist. Also, ich
Ja,
glaube.
aber dass sie dann auch dann so an Lebewesen rumexperimentieren und sowas, also das, also
Ja.
würde es Q noch geben und würde die Menschheit noch vor Gericht stehen, dann würde er die wahrscheinlich verurteilen.
Ja, Sektion 31 ist jetzt natürlich, aber ich meine im Endeffekt, die Amerikaner machen das, oder ich weiß es natürlich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Amerikaner im Endeffekt auch genau solche Organisationen oder sonst was haben. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube schon, dass es Teile innerhalb des Geheimdienstes gibt, wo du halt einfach sagst, okay, ob es jetzt gerechtfertigt ist, ob man es gut findet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber die einfach im Grunde genommen so eine Art Blankoschein bekommen. Die halt sagen, hey, hier habt ihr ein gewisses Budget, euer Ziel ist das und das und ab jetzt fragen wir auch gar nicht mehr nach, wie ihr das macht, was ihr macht, wie ihr das macht und
Genau.
so weiter und so fort.
Ja, tut alles, was dafür nötig ist, und wir wollen es nicht
Genau,
wissen.
richtig,
So nach
genau.
dem Motto. Ja,
Ja.
kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ja. Diesen Dialog, weil wir gerade bei Vadek sind und bei wo es dann die Rückblende gab. Da gab es ja diesen Dialog, wo sie Beverly dann vor ihr gestanden hat und mit ihr dann so ein bisschen auf Bad Cop irgendwie versucht hat zu machen. Und dann hat sie ja auch mit Jean-Luc darüber diskutiert, nachdem sie dann gemerkt haben, okay, wir kriegen aus der nichts raus, sollen wir sie jetzt töten? Kannst du dich an diese Diskussion erinnern?
Ja.
Und das wollte irgendwie nicht so richtig meinen Kopf rein. Hey, diskutieren die jetzt wirklich gerade darüber, jetzt Vadik zu exekutieren? Das hat für mich jetzt zu den beiden Charakteren Picard und Crusher irgendwie nicht
Ja,
gepasst. So von
das.
wegen, ja, okay, wenn sie irgendwie da rauskommt, sie will versuchen, unseren Sohn zu kriegen, zu töten oder was auch immer sie mit unserem Sohn will. Aber wir töten sie jetzt deswegen?
Was sollen sie sonst mit ihr machen? Also, ein anderer Punkt ist, ohne jetzt von der Szene jetzt irgendwie abzulassen, aber was für mich damit reinspielt, ist eine andere Szene, wo Beverly Crusher zum Beispiel sagt, Ja, ich könnte eventuell eine Möglichkeit finden, um die Wechselberger aufzuspüren.
Ja.
Aber das wäre im Grunde genommen einfach,
Völkermord oder so.
naja, also,
Oder?
ja, nicht direkt Völkermord, sondern einfach jemanden einfach nur anhand von seiner Biologie zu identifizieren. Nach dem Motto, also das war schon, und dass das für sie einen Konflikt darstellte, das war schon, glaube ich, auch eine ziemlich wichtige
Ja,
Szene, selbst wenn es ein
und Jordi dann so, ja, ich sehe da keinen Konflikt.
ja, nee, aber das war im Grunde genommen so ein bisschen so, hey, wollen wir jetzt hier wirklich, also um es jetzt mal ein bisschen überspitzt auszudrücken, aber wollen wir jetzt hier in Wirklichkeit wirklich eine Möglichkeit entwickeln, um die Wechselberger genauso zu verfolgen wie damals die Juden im zweiten in der NS-Zeit? So ungefähr in die Richtung ging das, ja. Und das ist natürlich dann schon eine heftige Sache. Und was da natürlich auch massiv mit reinspielt, ist dann natürlich auch, dass Wadek gesagt hat, oder Picard gesagt, ja, aber wir haben euch ja die Heilung gegeben, das Heilmittel gegeben.
Genau, das hat ja,
Nee,
das habe ich nicht
habt ihr
verstanden.
nicht. Habt ihr nicht. Ihr habt
Ja,
uns
aber wieso
nicht das
nicht?
Heilmittel gegeben. Einer von uns musste es klauen.
Genau, und das verstehe ich nicht. Wer musste das denn bitte schön klauen?
Das, da habe ich gehofft, dass du mir das beantworten kannst. Wer von beiden hat denn jetzt recht? Weil das.
Udo hat doch die große Verbindung geheilt. Udo hat das Heilmittel in sich gehabt und dadurch, dass Odo dann zur großen Verbindung zurückgekehrt ist, hat er den Rest der großen Verbindung mitgeheilt. So wie du von.
Odo ist aber ein Wechselbalg.
Ja. Und?
Damit ist er einer von ihnen. Also hat Odo. Hatte sich damals die Sternflotte dafür entschieden, ihnen dieses mit Odo dieses Heilmittel zu geben? Oder hat Odo gesagt, alles klar, ich habe das Heilmittel in mir, ich gehe jetzt zurück zur also quasi gegen den Willen der Sternflotte und hat gesagt, so ja, ich gehe jetzt zur großen Verbindung und damit werden die geheilt. Also hat die Sternflotte. Wie war die Entscheidung der Sternflotte dazu? War das eine Aktion von Odo oder war es eine Aktion von der Sternflotte?
Also ich glaube, es war keine Aktion der Sternflotte, aber Odo hat gesagt, von wegen vertraut mir. Und
Also war es seine Entscheidung.
ja, es war seine Entscheidung, aber ich glaube, die Sternflotte hat es dann schon irgendwo so akzeptiert oder mitgetragen. Hat erstmal, glaube ich, ein bisschen Bauchschmerzen dabei gehabt.
Und
Aber
damit. Ja,
ja.
okay, aber alleine nur so wie du es jetzt beschreibst,
Glaube, es war so.
erklärt das natürlich den Konflikt aus Sicht der Sternflotte. Na ja, na klar, wir haben euch die Heilung gegeben. Aus Sicht von den Wechselbägern, nee, einer von uns, nämlich Odo, ist hat im Prinzip das Heilmittel geklaut und hat uns damit gerettet.
Er hat es ja nicht geklaut, also.
Na mehr, was, ja, mehr oder weniger. Er hatte es. Quasi, also so hat sie es jetzt ausgedrückt, dass einer von uns musste es klauen. Ja, weil er hat nicht den Auftrag bekommen, ja, alles klar, renn mit dem Heilmittel jetzt dahin. Und die
Ja,
Kernaussage.
das war ja irgendwie so, Odo war ja auch erst mit diesem Virus infiziert und war ja dann kurz vorm Sterben gewesen. Und die Sternflotte hat sich ja geweigert, oder beziehungsweise Sektion 31, das Heilmittel rauszurücken, um Odo zu heilen, weil sie halt die Angst hatten, dass Odo es dann weitergeben könnte an die große Verbindung, an die Gründer.
Ja.
Und ich
Wie hat
weiß
er es
jetzt,
schlussendlich bekommen?
da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Es könnte sogar sein, dass Dr. Bergier das dann tatsächlich irgendwie gestohlen hatte oder sowas, ja. Da bin ich
Und
mir wirklich
dann?
unsicher, ja.
Ja, also ich weiß es auch nicht mehr. Es ist bei viel zu lange her, dass ich die erst gesehen habe. Aber ich glaube schon, dass sie es der bösen Sektion 31 mehr oder weniger geklaut haben und Odo damit dann zur großen Verbindung gegangen ist. Und nur so ist die Heilung entstanden. Das heißt, aus Wechselbalgsicht hat die Föderation in Form von Sektion 31 sich dafür entschieden, dieses Heilmittel nicht rauszurücken und einen Genozid zu verursachen, einen Völkermord zu verursachen.
Okay. Ich habe es jetzt gerade nochmal hier auf schwarz auf weiß. Dr. Bergier, nachdem es Dr. Bergier gelingt, das Gegenmittel von Sektion 31 mit Gewalt zu bekommen und es Odo zu verabreichen, reist Odo nach Cardassia, um sich mit der Gründerin zu vereinen. Schließlich überträgt sie durch deren Vereinigung auch das Gegenmittel an die weibliche Gründerin, überträgt sich, worauf sie den Befehl erteilt, alle Kampfhandlungen einzustellen. Am Ende des Krieges kehrt Odo endgültig in die große Verbindung zurück.
Okay,
und befreit auch sie von den tödlichen Erregern.
Also, die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Sprich, die uns bekannte Geschichte war im Prinzip jetzt über auch das, was Picard denkt. Ja, es gab dieses Virus. Ja, die Sternflotte hat ihnen das Heilmittel gegeben. Mhm. Sprich, das ist die Geschichte, die allgemein anerkannt ist im Star Trek Universum, sage ich jetzt mal, also im Kanon auf Star Trek Seite. Auf Wechselbalg Seite natürlich, nee, so wartet ja nur nicht. Einer von uns, Odo, hat das geklaut, hat das zwar nicht selber gemacht, sondern Dr. Bashir hat das im Prinzip für ihn gemacht. Ja. Aber im Grunde genommen, einer von uns musste es erst klauen, um uns dann alle zu heilen. Ihr Sternflotte habt euch dagegen entschieden.
Einer von der Sternflotte hat es der Sektion 31 geklaut, die ja eigentlich nicht zur Sternflotte gehört, eigentlich.
Eigentlich schon.
Eigentlich Sektion 31 sind die Bösen und nicht die Sternflotte.
Ja, und? Die Sektion 31 ist ein Teil der Sternflotte. Der böseste und schlimmste Teil, aber sie ist ein Teil von der Sternflotte.
Naja.
Ja, so, also im Grunde genommen kannst du aus Wechselbalgsicht sagen, ja, die Sternflotte in Form von Sektion 31 hat sich entschieden, uns das Heilmittel nicht zu geben. Ja. Sie hat also durchaus recht mit dem, was sie sagt.
Ja, hat sie.
Ja, und das ist halt so ihre Perspektive, die Wechselbalg-Perspektive. Mhm. Und die Wahrheit liegt halt wie immer irgendwo dazwischen. Und aber die Sternflottensicht der Dinge ist klar, wir sind großzügig, wir sind die Guten, wir haben euch das Heilmittel gegeben. Wechselbalg-Sicht ist, nee, ihr habt gesagt, wir sollen es nicht kriegen, aber einer von uns hat es geklaut. So, beides ist nicht hundertprozentig richtig, weil im Endeffekt die Realität ist ja, es war so ein Mittelding irgendwo dazwischen. Mhm. Ja, und so kann man es von beiden Seiten aus sehen. Aber das ist natürlich essentiell für die Geschichte hier, weil das ist ja ihre große Motivation. Hey, ihr habt im Grunde genommen, wir haben mit euch Krieg geführt. Okay, alles klar, Krieg ist, kann man verurteilen, keine Frage. Wir hatten unsere Gründe, wunderbar, aber ihr seid gleich zu einem Völkermord übergegangen. Ihr habt gesagt, ja, okay, alles klar, dann löschen wir das gesamte Volk aus. Und das ist harter Tobak. Also das ist wirklich eine krasse Motivation, zu sagen, ich meine, das ist im Grunde genommen ganz genauso, warum Hitler im Grunde genommen so verteufelt wird. Also ich will nicht schönreden, auf gar keinen Fall. Ja, verstehe mich da heute nicht falsch. Aber im Endeffekt, er wollte einen Genozid machen und das ist es, was ihn so super schlimm macht, was ihn zu dem super Bösen und zur Inkarnation des Bösen im Prinzip aus Sicht der Geschichte macht. Weil er ein ganzes Volk einfach ausrotten wollte. Und die Sternflotte hat aus Sicht der Wechselbürger hier im Prinzip genau das Gleiche gemacht.
Ja. Ja.
Und da muss ich sagen, okay, das ist ein heftiges Motiv.
Ja.
Und
die Frage ist aber, der Auftraggeber von Vadek, was hat der für ein Motiv eigentlich?
Ich glaube ja im Endeffekt, dass er ein sehr viel schnöderes Motiv hat. Ich glaube nicht, dass er von Hass und Rache und so weiter und so fort getrieben ist, sondern dass er einfach nur Macht getrieben ist. Also ich glaube, dass er, dass für ihn einfach die Sternflotte an sich einfach nur einen ja, eine Limitierung seiner Macht in irgendeiner Form dasteht. Also er wird nicht Teil der Sternflotte sein. Das heißt, um den Kreis der Verdächtigen schon mal ein bisschen einzukreisen. Ich glaube nicht, dass er Teil der Sternflotte ist.
Glaubst du, es ist irgendeine Rasse, irgendein Charakter, den wir schon mal gesehen haben bei Star Trek? Also wird da noch die große Enthüllung kommen? Ah, alles klar, der ist es. Oder jemand ganz Neues?
Also wenn sie irgendjemand ganz Neues dafür bringen würden, würde ich es ziemlich schwach finden. Das Problem ist, den Autoren von Star Trek traue ich es absolut zu. ich hoffe, dass es irgendjemand Bekanntes ist. Ich finde deine
Fahrgeister?
Deine Theorie mit Gul Dukat oder sonst irgendwas. Ja, Gul Dukat ist halt eigentlich tot. Aber es ist Star Trek. Da ist niemand wirklich tot anscheinend.
Data war auch schon zweimal tot.
Ja, eben. Also, ich finde das mit Gul Dukat oder generell halt irgendeinem Cardassianer. Die Theorie finde ich gar nicht so verkehrt. Vielleicht sind es wirklich allgemein die Cardassianer oder eine Splittergruppe der Cardassianer, die sich die Wechselberger an der Stelle einfach nur zunutze machen. Weil sie haben schon dieses super krasse Motiv, warum die Wechselberger gegen die Sternflotte sind, warum mindestens mal eine Splittergruppe der Wechselberger so dermaßen militant ist, dass sie halt sagen, ja okay, alles klar, die brauchen wir jetzt ein bisschen rausnutzen. Und außerdem haben wir ja sowieso noch hier einen, das Wechsel, anscheinend können sie ja dieses Heilmittel hoch und runter drehen. Wie er gerade lustig ist.
Also ich glaube nicht, dass die Cardassianer damit irgendwas zu tun haben. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Cardassianer zu sehen kriegen. Ich bin immer noch bei der Theorie Paargeister, Gul Dukat. Wenn ihr da draußen irgendwelche Theorien habt, schreibt sie bitte gerne in die Kommentare. Wir würden uns sehr gerne die durchlesen und darauf eingehen. Falls ihr noch eine andere Idee habt, wer dahinter stecken könnte, als großer Oberbösewicht, vor dem Vadik solche Angst hat, dann schreibt es gerne rein. Über wen wir unbedingt noch sprechen müssen in der Folge ist Jack Crusher.
Müssen wir das?
Müssen wir.
Ja, müssen wir, ja.
Ich frage mich eigentlich, warum er jetzt eigentlich auch diese Sternenflotten-Lederjacke anhat. Aber gut, das sei jetzt mal einfach so dahingestellt. Generell haben irgendwie jetzt, glaube ich, alle irgendwie jetzt gewechselt auf die Sternenflotten-Lederjacken, sogar Captain Shaw. Vorher haben sie ja immer noch die normalen Uniformen eigentlich angehabt. Jetzt haben sie irgendwie alle in die Lederkluft gewechselt. Auf jeden Fall, ja, was ist los mit Jack Crusher? Wir hatten ja eigentlich, dass Beverly ihm irgendwas initiiert hat, damit diese Visionen auch aufhören, die ja angeblich von diesem iromodischen Syndrom hervorgerufen werden. Und dann haben wir ja letzte Woche schon spekuliert, okay, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur die Erklärung gewesen für seine Vision oder so und das ist jetzt damit vorbei. Haben wir, glaube ich, spekuliert. Und jetzt hat er ja wieder diese Vision und nicht nur die Vision, er kann ja anscheinend auch telepathischen Kontakt aufnehmen mit anderen.
Er kann Gedanken lesen und sogar per Gedanken steuern.
Ja, genau. Also erstmal in der Szene in dem Fahrstuhl mit Cindy LaForge, wo er irgendwie ihre Gedanken hört von wegen, oh, ich wünschte mir, er würde meine Hand berühren. Fand ich irgendwie bescheuert.
Ja, ich fand es auf der einen Seite ganz, 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 ganz witzig. Warum muss er dann so plump sein? Kann er nicht einfach mal meine Hand berühren? Und dann macht er genau das. Was fällt dir eigentlich ein? Warum bist du, was fällt diesem Typen eigentlich ein? Wie kann der dann einfach meine Hand berühren? Und vor allem, woher wusste er, dass ich das wollte? Ja. Da denke ich mir halt auch so, oh Gott, Mädel, entscheide dich doch mal. Also
es war ganz witzig gewesen. Und dann war ja dann später diese Szene, wo er im Prinzip da die Sydney dann auf einmal gesteuert hat. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja, und jetzt Purzelbaum und jetzt das und jetzt schießt und das fand ich irgendwie.
Er hat ja im Grunde genommen parallel gleich mitgemacht.
Ja, genau.
Also, sie hat ja im Prinzip seine Bewegungen komplett 1:1 gespiegelt. Also, ja. Ich sag mal, filmtechnisch fand ich es ganz, ganz cool inszeniert, wie die beiden da nun parallel wirklich genau die gleichen Bewegungen machen. Storytechnisch war es für mich der Downer schlechthin in der Folge. Ja. Weil es ist so, oh Mann, ey, was ist denn jetzt Jack Crusher auf einmal doch wieder für ein Superman? Er hat nicht dieses komische Syndrom. Ich habe zwischendurch noch so ein bisschen Hoffnung, in Anführungsstrichen, gehabt, dass es den Wechselbürgern eigentlich nur darum geht, dass sie die DNA von Picard haben wollen, weshalb sie seine sterblichen Überreste geklaut haben. Sie brauchen das Blut von Jack Crusher, weil es der DNA halt irgendwie möglichst ähnlich ist oder sonst irgendwas, weil er halt nun mal sein Sohn ist, um einfach nur irgendwelchen Bluttests entgehen zu können, damit sie nicht entdeckt werden beim Frontier Day.
Und weil Picard da eine Rede hält.
Weil er da eine Rede hält. Also, dass sie ihn einfach irgendwo ersetzen wollen. Aber ganz ehrlich.
Die können doch auch sonst Leute ersetzen, ohne dass sie vorher.
Ja, und genau deswegen hinkt das ja alles hinten und vorne. Also, die Motivation oder das Ziel der. Warum wollen sie Jack Crusher, warum wollen sie Picard und so weiter und so fort? Das ist alles sowas von an den Haaren herbeigezogen. Ja. Erstens, die Bluttests funktionieren ja sowieso nicht mehr, weil sie jetzt innere Organe nachweisen können. Mhm. Und das wissen zwar die Leute auf der Titan jetzt, aber das weiß ja noch nicht die ganze Sternflotte. Ja, also mit anderen Worten, machen die da jetzt standardmäßig sowieso schon Bluttests? Bei jedem, der da irgendwie da ist, also jeder, der eingelassen wird, muss sofort einen Bluttest machen.
Vor allem sind in der Lage, irgendwie sämtliche wichtigen Institutionen in der Sternflotte zu infiltrieren. Wozu brauchen sie jetzt dann noch unbedingt einen Admiral außer Dienst, der da irgendwo eine Rede hält?
Auch das. Ich meine, sie könnten diesen Bluttest auch in Anführungsstrichen ganz einfach umgehen, indem sie den Offizier ersetzen, der diesen Test da durchführt, der dann einfach auf seinem Display da angezeigt bekommt, ja, okay, alles klar, Bluttest ist negativ, ist ein Wechselbalg. Ja, okay, hat bestanden und ihn durchwinkt. So.
Ich verstehe aber nicht, was soll der ausgetauschte Picard dann der Flotte dann sagen bei dieser tollen Rede. Leute, ja, wir werden jetzt hier mal alle Selbstmord begehen oder so.
Nein, der ausgetauschte Picard, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass er irgendwas Bestimmtes sagt, sondern der soll wahrscheinlich irgendwas Bestimmtes einschmuggeln oder sonst irgendwas. Vielleicht haben sie auch vor, einen Virus freizulassen, also Auge um Auge quasi, so, hey, wir haben jetzt ein Virus entwickelt, der euch Menschen platt macht. Mhm. Ja, wir Fluids sind dagegen immun. Ja, und ihr Menschen, ihr geht dabei aber alle drauf. Und er soll nun diesen Virus einschleusen oder weiß ich was. Mhm. Aber wenn sie die gesamte Sternflotte unterwandert haben, dann könnten sie auch sämtliche Sicherheitsmaßnahmen am Frontier Day völlig problemlos umgehen. Also das ergibt für mich halt alles hinten und vorne irgendwo keinen Sinn. Das ist völlig, warum wollen sie Picard haben? Was haben sie, warum brauchen sie ihn beim Frontier Day? Das ist sämtliche Erklärungsansätze, die wir inzwischen bekommen haben, ergeben für mich überhaupt keinen Sinn, sind völliger Quatsch.
Ja.
Und Jack Crusher ist auf einmal wieder doch irgendein genetischer Superheld. Warum? Genau. Was soll der Scheiß? Lass das doch einfach weg. Ja, wenn ihr irgendeinen genetischen Superheld haben wollt, okay, wunderbar, aber warum muss das der Sohn ausgerechnet dann auch on top noch der Sohn von Picard sein? Also, das gefällt mir alles so Überhaupt nicht. Das ist so.
Also ich denke mal, dass es in der nächsten Folge jetzt aufgeklärt wird, was es mit Jack Crusher eigentlich auf sich hat. Ne? Es war ja zumindest der große Cliffhanger am Ende der Folge gewesen, wo Amanda Plummer da gesagt hat, es
Es wird
ist
Zeit, dass du
Zeit.
erfährst, wer du wirklich bist.
Ja, genau. Also
Ja.
ich denke mal, das wird jetzt in der nächsten Folge dann aufgeklärt werden. Aber die Erklärung, bin ich mir ziemlich sicher, die wird ziemlich bescheuert sein.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Weil es ist. Die größeren Zusammenhänge, die kriegen sie einfach irgendwie nicht. Wie gesagt, deswegen meine Staffelwertung definitiv bleibt bei einer 4 und das wird nicht besser werden. Also,
Spinnen wir das doch mal. Also, was könnte denn mit Jack Crusher sein? Entweder er ist gar nicht irgendwie wirklich der Sohn von Beverly und Picard, sondern irgendwas anderes. Er wurde mal ersetzt durch irgendjemanden, durch einen Wechselbalg oder keine Ahnung. Oder aber er hat irgendwas Besonderes von seinen Eltern geerbt, bekommen. Aber warum? Keiner von den beiden hat irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Macht irgendwie auch keinen Sinn.
nee, nein.
Keine Ahnung, kann ich mir keinen Reim draus machen. Also das wird noch ziemlich bescheuert werden, glaube ich.
Ja, da bin ich auch überzeugt von. Leider.
Ansonsten,
Ja.
das, was zwischen Jack Crusher und Sydney LaForge geht, das hatten wir letztes Mal schon
Ja.
gesagt, da hast du noch gesagt, ey, du würdest jetzt den Autoren sogar zutrauen, dass sie noch eine ganze Folge machen, wo es nur um die Liebesbeziehung zwischen den beiden geht.
Ja, zutrauen würde ich ihnen. Wie gesagt, ich traue den Autoren von Star
Naja,
Trek im Moment
ein
nur
bisschen haben
das
wir ja
Schlechteste
was,
zu.
ein bisschen haben wir was davon ja in dieser Folge schon gesehen mit dem Anbandeln.
Ja.
Ein Charakter, über den wir auch noch mal ganz kurz sprechen können, ist Captain Shaw. Wie hat der sich so entwickelt in der Folge? Zum
Hat er
absoluten
sich?
Nebendarsteller
Ja.
mittlerweile.
Ja. Ja. Deswegen, also, was willst du großartig über Shaw jetzt besprechen? Das ist mir nicht so klar. Ja, der ist halt da. Und macht gar nichts mehr.
Wo die Brücke dann gestürmt wurde, habe ich erst gedacht, okay, dann vielleicht stirbt er jetzt.
Nee. Er ist da, er hat auf dem Papier das Kommando, aber Kommandostruktur haben wir uns ja auch schon mehrfach drüber unterhalten. Interessiert sowieso kein Schwein. Also er ist halt einfach nur noch da. Er ist nur noch da, um die Befehle von Picard im Grunde genommen zu wiederholen. Das ist seine Aufgabe. Das ist, ja, nee.
Ja, der ist zum absoluten Nebendarsteller irgendwie verkommen. Mittlerweile
Ja.
habe ich so, ja, der taucht nur so am Rand.
In der Folge auf jeden Fall.
Letzte Folge, glaube ich, auch schon. Also der
Ja.
hat eigentlich nichts mehr zu melden.
Nö. Und dann hätten sie noch sterben lassen können. Also,
Ja.
ja. Aber wie gesagt, ich vermisse ihn jetzt auch nicht großartig. Er ist zwischenzeitlich ein bisschen besser geworden als und ein bisschen interessanter geworden als Charakter, wo sie ihn dann ein bisschen mehr beleuchtet haben. Was sind denn seine Motivationen? Warum hat er denn was gegen Picard und so weiter und so fort? Das ist alles ganz schön und ganz gut. Aber jetzt im Prinzip ist er überflüssig geworden. Ja,
Absolut.
und ja, ist halt auch die Frage, wenn das so weitergeht, schreit das Netz dann immer noch nach einer USS Titan-Serie, wo Shaw und Seven die Hauptrollen spielen, weil ich glaube es nicht.
Also Shaw wird im Netz nach wie vor, glaube ich, immer noch ganz schön gefeiert.
Okay. Ja.
Keine Ahnung. Ob der auch wirklich das Staffelende noch erlebt. Was ist eigentlich mit.
Erleben wird er es, glaube ich, schon. Er wird irgendwo hinten am Rand stehen und ein bisschen lächeln. So, ja, toll gemacht, Jungs.
Beverly, oh Gott, nicht Beverly. Diana und Will waren in dieser Folge gar kein Thema gewesen. Genauso wie Ruffy und Worf waren in dieser Folge auch nicht zu sehen. Riker und Troy waren ja eigentlich auf der Shrike gefangen, oder?
Ja.
Die Shrike ist ja jetzt hier bei der Titan und Worf und Raffi sind irgendwo anders. Die eigentlich auf Rettungsmission waren.
Ja, ne, die suchen. Ja, ich gehe davon aus, dass die nächste Folge. Wie ist der Titel der nächsten Folge?
Doch. Keine Ahnung.
Ich gehe davon aus, dass die nächste Folge sich relativ, also dass mindestens der B-Handlungsstrang, wenn nicht sogar der A-Handlungsstrang, damit zusammenhängen wird, wie Ruffy und Worf versuchen, Riker zu befreien.
Ja.
Ich glaube, dass der große Frontier Day, der ja nur noch 36 Stunden entfernt ist oder irgendwie sowas, also sie sind ja schon wirklich kurz davor, ich glaube, dem werden sie noch ein, zwei Folgen rausziehen. Also die 36 Stunden werden lang. Ich meine, in der Serie 24 haben sie auch aus 24 Stunden immer eine ganze Staffel gemacht. Ich glaube, das machen sie ähnlich.
Also im Englischen heißt die achte Folge Surrender.
Okay, Surrender. Ja, könnte natürlich auch sein nach dem Motto, Ruffy und Worf schaffen es irgendwie auf die Bürger und sagen, ja, es ist vorbei, gebt auf, surrender. Und die sagen, nö, und damit was ist dann auch schon wieder, dann kommt der große weitere Kampf. Also würde ich ihnen durchaus zutrauen, weil die Namen in letzter Zeit auch heute wieder Dominion. Was hat das wirklich jetzt großartig mit dem Dominion zu tun? Eigentlich nicht viel.
Die Titan wurde jetzt ja übernommen von Vadik. Ich glaube, in der nächsten Folge wird es darum gehen, dass sie halt versuchen, die Titan wieder zurückzukriegen. Vielleicht
ach dann, ja, stimmt. Das ist
vielleicht
ja auch
dann, noch. Vielleicht ja dann mit Hilfe von Worf und Ruffy oder auch dann schon mit dem befreiten
Riker warum, und Troy. Warum übernimmt sie überhaupt die Titan? Warum will sie die Titan haben? Ihr anderes Schiff ist doch viel krasser.
Ja, keine Ahnung. Also sie hätte sich jetzt Jack Crusher nehmen können und dann tschüss, Leute, ciao.
Ja, genau. Warum hat es nicht gemacht?
Oder noch die Titan zerstören dann oder so. Hier, ich nehme Jack Crusher und dann kriegt ihr noch ein paar Torpedos von mir und tschüss.
Ja, aber auch das fand ich so cool, wie sich Amanda Plummer am Ende im Prinzip, oder war das ganz am Ende, ich bin mir gar nicht mehr sicher, also am Ende hat sie es definitiv auch nochmal gemacht, aber wo sie sich das erste Mal im Prinzip auf den Captain-Stuhl auf der Titan setzt. Setzt sie sich da das erste Mal hin? Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß nur, sie hat dann so da drauf gesessen, so wie ich es in Erinnerung habe, so ein ganz klein bisschen, unterwürfig ist das falsche Wort, sondern einfach nur so, okay, alles klar, ist jetzt mein Platz. Ja, fand ich so geil. Also, wie gesagt, sie ist so die Harley Quinn.
Du kannst sie ganz gut imitieren.
Sie ist definitiv so die Harley Quinn des Star Trek-Universums und ich finde diesen wechselhaften Charakter, ich finde den mega gut. Also ich bin definitiv Vadek-Fan.
Naja, ich nicht. Am Ende der Folge setzt sie sich das erste Mal auf den Stuhl, genau. Und richtet er dann ihre Ansprache an die Crew der Titan.
Ja, auch die Art und Weise, wie sie diese Ansprache so rüberbringt. So, ach übrigens, ich bin jetzt euer neuer Chef. So, haha. Mega geil. Ja,
mag ich nicht.
Ich hab's absolut gefeiert. Die Art und Weise, wie sie so drauf ist, sie ist cool. Sie ist wirklich cool. Ich mag sie. Ändert nichts daran, dass sie immer noch die Böse ist und am Ende der Staffel dann wahrscheinlich irgendwie ausgeschaltet wird, in welcher Form auch immer. Aber ich finde den Charakter extrem unterhaltend.
Haben wir noch eine Szene, auf die wir jetzt noch eingehen wollen bei der Folge? Oder auf irgendeine Story-Entwicklung?
Das mit dem Genozid hatten wir das, was ich relativ heftig fand. Ich glaube. Mehr würde mir jetzt erstmal so nicht einfallen.
Dann lass uns doch zur Bewertung kommen. Ich fange diesmal auch gerne wieder an. Im letzten Mal. Wie gesagt, die Folge hat mich mit einem schlechten Gefühl hinterlassen. Und ja, das gebe ich auch in der Note so wieder. Ich fand einfach zu viele Sachen nicht gut, nicht stimmig. Ich fand das mit Jack, die ganze Geschichte finde ich blöd, dass er jetzt auf einmal auch noch dann telepathische Kräfte hat und sogar halt andere Charaktere übernehmen kann. Finde ich total bescheuert, die Entwicklung. Wie gesagt, das wird total die dumme Erklärung, Auflösung geben dafür wahrscheinlich. Das war für mich ein ziemlicher Downer. Auch wie sie überhaupt Vadik auch auf das Schiff da gelockt haben und so. Das fand ich irgendwie alles nicht so geil. Hat mich alles nicht so abgeholt. Für mich war eigentlich das einzige Positive an der Folge die Szene mit Tuvok am Anfang, und den Rest fand ich eigentlich alles nicht so toll. Ich fand die Diskussion der Charaktere untereinander nicht so toll diesmal. Das hat für mich nicht zu den Charakteren irgendwie so richtig gepasst. Fand ich nicht gut. Also die Folge kriegt von mir, wenn ich ein Auge zudrücke, kriegt sie von mir noch eine 3-.
Eine 3-.
Ja.
Okay.
Wobei ich da echt nochmal überlegen muss, weil Folge 3 hat von mir eine 4 bekommen. War in Folge 3 nochmal. Folge 3. Ausreichend. Nee, die Folge kriegt von mir auch eine 4. Eine 3- ist mir, glaube ich, noch zu gut.
Okay.
Also die Folge kriegt von mir eine 4+. Das Plus aber auch nur aufgrund der Tuvok-Szene. Ansonsten den Rest fand ich wirklich nicht gut. Kriegt von mir eine 4+, und mit Bezug auf die Staffel reißt es mich auch da weiter nach unten. Da bin ich ja bisher bei einer Staffelnote von einer 3 ausgegangen, und das geht jetzt dann auch noch nicht auf eine 4, aber eine 3-.
Okay. Also ich fand die Folge bei weitem nicht so schlimm wie du. Ich meine, ich teile deine, also die größere Entwicklung mit Jack Crusher und so weiter und so fort, das ist für mich alles.
Wobei das ja auch schon fast absehbar war, dass es eine bescheuerte Erklärung geben wird. Jetzt, aber
ja.
Es wird jetzt halt immer klarer, dass es total bescheuert wird.
ja, wie gesagt, vom ersten Moment an habe ich ja im Prinzip gesagt, ja, bitte lass Jack Crusher jetzt nicht irgendein super Special Hero sein mit super Sonderfähigkeiten oder sonst
so. Ja, irgendwas. Das hast du von Anfang an gesagt, ja.
Das habe ich von Anfang an gesagt, bitte, bitte nicht. Und genau so muss es natürlich kommen, weil es ist einfach eine billige Lösung. Aber okay. Ja, grundsätzlich, aber für mich, Tuvok ist natürlich die Tuvok-Szene insgesamt großartig. Die reißt das für mich, oder die reißt für mich die Folge auf jeden Fall ein ganzes Stück hoch. Und ich bin Vadik-Fan. Ich finde Vadik mit ihrer wechselhaften Art, sowohl ihrem Chef gegenüber, als auch wie sie sich dann auf der Titan verhält und so weiter und so fort. Das habe ich alles unheimlich genossen in der Folge. Das hat mich absolut abgeholt und reißt die Wertung definitiv auch nach oben. Aber es waren halt auch so Sachen drin, wie ja die Entwicklung rund um Data, die mir überhaupt nicht gefällt. Dieses einfach nur, ja, wir bauen jetzt hier mal verschiedene Kraftfelder aus und sperren uns alle aus. Und jetzt, also auch diese Kampfszene. Und ja, natürlich, dass Jack Crusher auf einmal telepathische Kräfte hat. Also fand ich auch alles durch die Bank weg sehr, sehr bescheiden. Für mich würde sich das wahrscheinlich so auswirken, dass ich sage, ja, ich schwanke zwischen einer 3+ und einer 2-. Wobei die Staffelbewertung bei mir so ein bisschen runtergeht. Also ich bleibe bei einer 4 in der Staffelbewertung. Aber sie hat schon eine sehr, sehr starke Tendenz hin zu einer 4-. Weil eben, wie gesagt, genau diese Geschichte rund um Jack Crusher und so weiter und so fort, das ist halt für mich eher so diese Staffelgeschichte als die Episodengeschichte. Und deswegen fließt das für mich mehr in diese Wertung ein. Ja, und wie gesagt, Tuborg und Amanda Plummer reißen für mich die Wertung durchaus hoch. Also was nehmen wir? Nehmen wir eine 3 plus oder eine 2 minus? Ich würde sagen, bei welcher Folge hatte ich denn eine 3 plus? Oder eine Dreier-Wertung hatte ich doch auch schon bei einigen Folgen.
Dreier hattest du bei Folge 2, bei Folge 3 hattest du nur 3. Ansonsten hattest du noch nichts mit einer 3.
Folge 2 und Folge 3. Ja.
Ja,
Ja, nee, dann.
was war da nochmal, ne?
Ja, ich habe gerade so ein kleines bisschen überlegt, was war da nochmal in den Folgen.
Folge 2 heißt Abgezogen, wo Ruffy abgezogen wurde von ihrem Auftrag. Und Folge 3 war die Pattsituation. Das war, glaube ich, in dem Nebel auch irgendwas gewesen.
Ja. Nee, dann, ja, okay, im Vergleich zu den Erfolgen. Ja, geben wir ihr eine 3 plus. Ja, geben wir ihr eine 3 plus.
Habe ich.
Ja.
Okay. Ja, schauen wir mal, was uns jetzt hier noch erwartet. Wir haben ja jetzt dann bloß noch 3 Folgen.
Es wird schwer, meine Gesamtnote von 4, oder was heißt meine Gesamtnote? Meine Staffel-Story-Note von 4 minus, die nochmal rauszureißen, wird echt verdammt schwierig werden. Also ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Da müsste es schon, ja, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, sag ich mal. Ich erwarte, ehrlich gesagt, was ich erwarte, ist noch richtig guter Fanservice. Aber
Ist die
ja,
Frage, die können ja jetzt nicht noch ständig irgendwelche
warum
Gastcharaktere
nicht?
noch reinbringen.
Ich erwarte eigentlich zumindest noch einen kurzen Cameo-Auftritt von Captain Janeway. Auch wenn sie das bisher immer verneint haben. Auch wenn es die ganze Zeit heißt, nee, 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 kommt nicht. Und wie heißt sie? Die Schauspielerin?
Kate Mulgrew.
Genau. Es gibt keinerlei Bestätigung oder eher Absagen, dass die Schauspielerin überhaupt noch irgendwo auftritt. Andererseits von Tuvok war bisher auch nichts bekannt. Und die gesamte Staffel geht eigentlich nur darum, so, hey, lass uns die größten Stars der 90er, die größten Star Trek Stars der 90er alle nochmal auffahren, so ungefähr, mehr oder weniger. Und uns damit von den 90er Jahre Star Trek im Prinzip verabschieden. Und da gehört für mich Captain Janeway einfach mit dazu. Und vor allem, ich glaube, sie ist der am häufigsten erwähnte Charakter, der noch nicht aufgetreten ist.
Das
Also,
stimmt, ja.
am laufenden Band wird ständig immer, ja, was ist eigentlich mit Janeway? Ja, ist denn Janeway da? Ja, nee,
Ja.
ich glaube, die macht gerade das. Und die ganze
Ja.
Zeit geht es um Janeway. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht mal wenigstens für 5 Minuten kurz auftritt. Weil das wäre so, warum reden wir über den warum reden wir über den Elefant im Laden und holen ihn nicht? Zeigt ihn noch mal.
Ja, könnte schon durchaus noch sein. Interessant habe ich dir auch geschrieben gehabt. Tim Ross, der Schauspieler von Turok, hat zugegeben, dass er bei 2 Folgen eine Rolle spielen wird bei Picard. Also werden wir höchstwahrscheinlich, würde ich mal behaupten, den echten Turok dann nochmal zu Gesicht bekommen vielleicht. Weil nochmal diesen Wechsel bei Turok, weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein.
Ich
Aber
glaube ja, das ist ein großes Finale. Wir haben noch 3 Folgen, richtig?
3 Folgen.
Okay. Das heißt, was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, naja, sowas wie eine Doppelfolge oder sowas gibt es ja nicht mehr, weil das ist ja sowieso die ganze Zeit eine durchgehende, ist ja im Grunde genommen eine Zehnfachfolge, die Staffel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die letzten 2 Folgen sich um den Frontier Day im Grunde genommen drehen, da spielen und dass im Folge dieser Festlichkeiten auch noch mal einige auftreten werden. Da könnte ich mir dann zum Beispiel auch vorstellen, dass eine Janeway vielleicht noch mal kurz auftaucht. Sie wird keine tragende Rolle spielen oder sonst irgendwas, also maximal so ein Cameo-Auftritt wie der von Tuvok in dieser Folge. Vielmehr nicht. Aber Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, stimmt. Es wäre doch mal eine gute Gelegenheit, glaube ich, nochmal so einige Charaktere zu zeigen. Und wenn es auch nur kurz ist, ja.
Richtig, genau. Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass da auch Tim Russ als Tuvok nochmal irgendwo um die durch die Gegend rennt. Und dann ist es an der Stelle wahrscheinlich auch fast egal, ob er ein Wechselbalg ist oder ob er das Original ist.
Kann durchaus sein, vielleicht nur wirklich ganz kurz, dass man ihn einmal sieht.
Andererseits haben sie natürlich auch gesagt, er wusste von diesem Kantospiel. Das heißt, sie müssen den Echten schon mal befragt haben. Also
Ja,
der
vielleicht haben sie
Echte
den irgendwo in Gewahrsam.
Wird irgendwo gefangen gehalten werden und wahrscheinlich irgendwie gefoltert oder sonst irgendwas und befragt und keine Ahnung was. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Auflösung, wie sie den rausholen oder ähnliches.
Schauen wir mal, es ist halt wirklich nicht mehr viel Zeit.
3 Folgen ist so gut wie nix.
Ja, wobei 2 Folgen dann die Länge eines Spielfilms haben. Und ich meine, in einem guten Spielfilm schaffst du es auch, so viel zu erzählen. Aber irgendwie schaffen die es nicht.
Naja, sie haben aber halt auch wirklich diesen Kaugummi-Effekt, den ich, ja, ich meine, du kannst auch so viel in einer Folge erzählen, wenn du
Ja.
halt den Handlungsbogen auf eine Folge reduzierst. Aber das machen sie ja nicht. Sondern, also genau das ist ja mein ganz großer Kritikpunkt. Wo sie es wirklich, als einziges, wo sie es wirklich anders gemacht haben, ist halt Strange New Worlds. Ansonsten bei allen Star Trek-Serien jetzt bei allen neuen Star Trek-Serien haben sie halt immer im Prinzip es so gemacht, dass die gesamte Staffel ja eigentlich eine Folge ist.
Ja.
Also, oder das, was früher eine Doppelfolge war, ist jetzt gezogen über eine ganze Staffel. Und das ist mein größter Kritikpunkt. Weil, hätten sie einen unwichtigen, kleinen, roten Faden, der im Hintergrund abläuft, kann ich damit leben, wenn trotzdem immer noch jede Folge irgendwo für sich abgeschlossen ist. Aber sie wollen nur eine große, epische Story, erzählen. Und diese große, epische Story wird halt, wie viele Folgen brauchen wir denn? Naja, also wir könnten die Story in 3 Folgen erzählen. Ja, wir haben aber eine Staffel, wir brauchen 10. Ja, okay, dann ziehen wir das noch ein bisschen. Das passt schon. Und genau so fühlt es sich halt für mich an. Und das ist anstrengend. Gefällt mich. Aber ja, wir können es nicht ändern.
Wir können es nicht ändern. Wir müssen es nehmen, wie es kommt, und das Beste hoffen.
Genau. Und Strange New Worlds gucken, wo die zweite Staffel angekündigt ist.
Genau, für, was war das? Für Juni, glaube ich, ne? Juni, glaube ich,
Ja,
war das.
ja,
Ja.
ja.
Für Juni dann direkt im Anschluss Lower Decks.
Ja.
Und
Prodigy.
dann danach Prodigy. Genau. Und anscheinend diesmal auch weltweit gleichzeitiger Start. Also
Okay.
nicht so wie hier, dass ich mich immer hier schon von sämtlichen sozialen Medien einen Tag aus versuchen muss, irgendwie fernzuhalten, damit ich nicht gespoilert werde. Weil in Amerika die Folge immer schon einen Tag früher rauskommt als bei uns. Nein. Weltweit gleicher Start stand da zumindest. Ja.
Okay. Ja, wobei du weltweit gleicher Start natürlich auch das schon irgendwo auf Zeitverschiebung oder sonst irgendwas packen könntest und sagen könntest, naja,
Ja.
Donnerstagabend kommst du in Amerika raus, Freitag früh ist sie hier.
Ja.
Ja, also, ja, also
Gucken wir
weiß
mal.
ich nicht, weiß ich nicht, aber egal.
Aber auf jeden
Eins.
Fall ist es nicht so wie bei der ersten Strange New Worlds Staffel, dass wir erst ein
Nee, 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 nee.
Dreivierteljahr später oder sowas dann
Naja,
hier die.
das war ja auch nur wegen Einführung von Paramount Plus und wo haben wir es denn jetzt eigentlich? Amazon Prime? Nein, Netflix? Oh, okay, Verträge sind abgelaufen. Und wegen diesem ganzen Dilemma ist es
Ja.
ja bei Strange New Worlds eigentlich nur so blöd
Ja.
gelaufen.
Es wird jetzt auch, denke ich mal, nur noch bei Picard so gewesen sein, ne? Dass es parallel läuft bei Amazon Prime und bei Paramount Plus. Ich denke mal, alles, was jetzt dann danach kommt, also Strange New Worlds etc., wird dann alles nur noch bei Paramount Plus laufen, denke ich mal.
Gehe ich auch stark von aus, weil, also würde ich auch stark von ausgehen, weil du Paramount Plus ja einfach auch als zubuchbaren Kanal bei Amazon hast. Also wenn du Amazon Prime hast, dann kannst du dir einfach Paramount Plus als Kanal dazu buchen. Und da wird Amazon dann sicherlich auch nochmal ihren Teil des Kuchens abbekommen. Also ich glaube, Amazon wird auch gar nicht so ein riesengroßes Interesse daran haben. Jetzt irgendwie noch in krasse Verhandlungen mit Paramount zu gehen, um nur damit sie es statt auf ihrem Subkanal auf dem Hauptkanal von Prime abspielen können. Das glaube ich nicht.
Ja. Schauen wir mal.
Aber
Dann hoffen wir mal, dass Paramount Plus bis dahin technisch auch dann besser aufgestellt ist als jetzt noch
ja,
momentan.
allerdings, das stimmt. Ja, technisch sind sie immer noch ziemlicher Schrott, aber okay. Aber ein Thema sollten wir, glaube ich, auch noch mal ganz kurz ansprechen, wenn wir schon bei den nächsten Folgen waren. Was war das jetzt eigentlich mit dieser Starfleet Academy-Serie?
Ach ja, genau. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Paramount hat eine neue Star Trek-Serie bekannt gegeben, die sich in Entwicklung befindet. Und zwar heißt die Star Trek Starfleet Academy und soll 2024 in Produktion gehen, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe. Also erst gedreht werden 2024. Also das heißt, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da was zu Gesicht bekommen. Und es wurde so ein kleiner Text geschrieben und da stand drin, zum ersten Mal seit 100 Jahren werden Sternflottenoffiziere ausgebildet oder irgendwie sowas und so fort.
Also ein Spin-off von Discovery.
Und es wird deswegen gemunkelt, dass es in der Zukunft spielt, höchstwahrscheinlich in der Zeit von Discovery. Von der letzten Staffel da, wo sie jetzt ja auch in der Zukunft sind, oder letzten beiden Staffeln sogar schon, würde auch vielleicht Sinn machen. Tilly, meine Lieblings-Tilly, die hat ja die Discovery auch verlassen, um an der Sternflottenakademie zu unterrichten. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die da auch eine Rolle spielt.
Ja, also kurz gesagt, es gab ja diese eine Folge bei Discovery, oder war es eine Doppelfolge? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wo Tilly mit ihren Studenten auf diesem Eisplaneten abgestürzt ist.
Ja.
Kurz gesagt, sie nehmen sich diese Folge und machen daraus eine ganze Serie.
Ja, genau.
Ja, also so klingt für mich die Beschreibung von der Starfleet, oder von dem, was sie bisher zu Starfleet Academy irgendwie geschrieben haben. Und ja, reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ich bin jetzt auch nicht der große Tilly-Fan. Aber schönen Gruß an Igel bei der Gelegenheit nochmal, der immer ein riesengroßer Tilly-Fan war. Ja, für mich war es immer so, ja, Tilly.
Ich
Ich mag
fand
sie.
die so nervig. Ich bin
Also,
Tilly nicht dafür.
so schlimm wie du fand ich sie jetzt nicht. Aber toll fand ich sie auch nicht. Also, sie war jetzt definitiv weit, weit weg von meinem Lieblingscharakter. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, sie wird da eine zentrale Rolle in irgendeiner Form spielen. Grundsätzlich, ja, die Sternflotte wird jetzt wieder aufgebaut, nachdem der große Brand durch ist. In Discovery und folglich auch die ersten neuen Sternflottenoffiziere neu ausgebildet werden müssen, weil die brauchen sie ja. Und also ich glaube, es gibt spannendere Themengebiete. Ich meine, wenn sie Discovery absetzen, weil ich glaube, das wurde inzwischen auch gesagt, dass die nächste Staffel die letzte ist.
Genau.
Sprich Discovery zu Ende. Und jetzt konzentrieren wir uns in der Zeitlinie von Discovery, konzentrieren wir uns jetzt mal auf die Sternflottenakademie. Das denke ich mir auch so, okay, ihr habt da nichts Besseres zu erzählen mehr, oder was? Also in der Zeitlinie. Das ist.
Also
Also
ja,
es ist.
es kann durchaus interessant sein zu sehen, wie jetzt da die Sternflotte wieder aufgebaut wird und
Ja,
Kann schon
das,
sein. Das Thema fand ich ja auch gar
ja,
nicht so uninteressant, ne, nach dem Brand.
für zwei, drei, für zwei, drei Folgen oder sonst irgendwas in einer es muss ja nicht die Discovery sein, weil, ja, ich brauche keine Michael Burnham. Wenn ich weg will, dann ist das mir das völlig egal. Also Michael Burnham steht für mich so ungefähr mit Shaw auf einer Stufe.
Nee, da habe ich Shaw viel lieber.
Ja, ich glaube, ich finde Shaw auch noch ein bisschen cooler als Burnham, aber ja, im Prinzip sind es mir beide relativ egal. Und auch in der, also grundsätzlich der Aufbau der Sternflotte, der Wiederaufbau, den kann ich mir schon relativ gut vorstellen, aber nicht mit Fokus auf die Kadetten. Nicht mit Fokus auf die Kadetten und auf die Sternflottenakademie. Sondern das sollte vielleicht eine Nebenfolge sein. So, ja, also.
Ich glaube, die Serie wird, glaube ich, versuchen, eher jüngere Zielgruppe anzusprechen, als jetzt uns
Ja.
beide zum Beispiel, die alten Trekkies von damals, sondern eher in so eine Richtung
Prodigy.
Highschool, naja, vielleicht nicht ganz so eine junge Zielgruppe wie Prodigy.
Also zwischen Prodigy und den anständigen Trekkies. Sorry.
Ja, genau, ja, so sagen wir mal, die Zielgruppe zwischen 16 und Mitte 20 oder so, die irgendwie so ein Highschool-High im Weltall irgendwie sich angucken wollen, die
Star Trek High.
heranwachsenden Teenager, Jugendlichen irgendwie mit ihren alltäglichen Problemen und so weiter und so fort, die halt auch dieser Lebensabschnitt da so mit sich bringt.
Ja.
Liebeskummer, Liebesdramen, keine Ahnung, was alles, Pubertätsprobleme.
Ah, bin ich mir nicht so sicher. Also grundsätzlich heiß bin ich auf die Serie bisher definitiv nicht. Da müssen sie sich schon einiges einfallen lassen, um meinen Hype für diese Serie einfangen zu können. Da wäre ich viel interessierter und gespannter, zum Beispiel auf die Sektion 31-Serie, die ja irgendwann mal im Gespräch war. Vor allem mit Michelle Yeoh, die ich auch immer sehr, sehr gerne gesehen habe.
Ja, vor allem interessant, in welcher Zeitperiode die jetzt denn genau spielen würde.
Ja.
Also ich würde am liebsten wirklich eine neue Serie sehen als jetzt Picard-Spin-off in der
Zeiten.
Zeitperiode halt, wo halt auch noch die ganzen Star Trek-Legenden noch größtenteils am Leben sind und dadurch vielleicht auch irgendwie noch eine Rolle spielen könnten, von dem man Gastauftritt, von dem man Gastauftritt, so, das würde ich ganz gut finden.
Ja, also grundsätzlich, ja, bin ich bei dir. Also das absolute Flaggschiff im wahrsten Sinne des Wortes ist natürlich die Enterprise mit Strange New Worlds. Ich glaube, das wird sich auch als die beste Serie oder als die quotenstärkste Serie rausstellen und wird es auch eine Weile lang bleiben. Aber ja, ich hoffe, dass sie so erfolgreich wird, dass Strange New Worlds so erfolgreich wird, dass sie eher noch weitere Star Trek Serien machen, die zumindest dem Format folgen. Also dem Format von hier Planet der Woche, was du in Strange New Worlds halt hast. Und ja, da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass es am besten jetzt nach Picard irgendwann angesiedelt ist, also direkt nach Picard, von der Zeitzone her. Denn bei Strange New Worlds wirst du immer das Problem haben, oder sie müssen immer im Grunde genommen entweder auf den Kanon aufpassen oder auf den Kanon scheißen. Ja, denn das alles ist aus Sicht der 90er Jahre Trekkies alles schon längst passiert. Das heißt, sie müssen im Prinzip aufpassen, dass sie nichts kaputt machen, was in einer später spielenden Serie stattfindet. Und das Problem haben sie das hätten sie bei einer Serie, die nach Picard spielt, halt nicht. Da hätten sie auch mehr oder weniger grüne Wiese und könnten quasi im Großen und Ganzen machen, was sie wollen. Müssten lediglich aufpassen, dass sie dass sie nichts fabrizieren, was so krasse Auswirkungen hat, dass es selbst bei Discovery noch irgendwie den Kanon kaputt machen könnte oder ähnliches. Oder
Ja,
halt Starfleet Academy. Also sie
deswegen,
haben.
deswegen sollten sie eine Serie in der Zukunft jetzt, also nach Picard, einfach sein lassen. Damit sie in der Zeit jetzt zu Picard noch ordentlich was anstellen können und ohne dann Rücksicht in der Zukunftsserie drauf nehmen zu müssen.
Ja, aber wie gesagt, also ist das erste Mal seit 100 Jahren werden Kadetten ausgebildet, werden neue Sternflottenoffiziere ausgebildet. Damit haben sie schon gesagt, in welcher Zeitlinie spielt die Starfleet Academy.
Ja.
Ja, also das ist ja damit ja schon bombensicher festgestellt. Und
Ja, ziemlich schön. Ich würde natürlich an Lüsen auch weiterhin Seven und so sehen, ne? Also Seven.
ja, Seven definitiv. Also wen hätte ich, welche Charaktere hätte ich gerne in einer neuen Star Trek Serie? Auf jeden Fall Seven. Die gesamte Next Generation kann von mir aus gerne mal als in Gastauftritten aufkommen, aber ich würde sie nicht unbedingt wieder als Standardcast sehen wollen.
Ja, nee, ich auch nicht. Aber Gastauftritte auf jeden Fall. Und ich würde auch sehr gerne die LaForge-Töchter weitersehen.
Ja, die, ja, zumindestens die Dings, die, na,
Sydney?
Sydney, genau. Weil die andere ist ja bis jetzt noch ein bisschen, also seine echte Tochter ist ja bis jetzt noch so ein bisschen, ja, ein bisschen unsichtbar. Also sie klebt ihrem Vater die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen an der Backe, wechselt auch mal ein, zwei Worte mit ihrer Schwester, aber ansonsten ist sie ja eigentlich nicht existent.
Ja, aber so könnte ich mir trotzdem ganz interessant vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, aber es kommt ganz drauf an, was jetzt noch mit Jack Crusher alles passiert. Ich hätte eigentlich mir noch vorgestellt, dass Jack Crusher noch der neuen Crew dann beitritt. Aber wenn er jetzt
Aber
natürlich
bitte
irgendein
nicht mit
Über.
seinen Superkräften.
Eben, wenn er jetzt natürlich da irgendwie total Übermensch ist und irgendwelche Superkräfte hat, keine Ahnung, könnte ich mir das wiederum nicht so vorstellen.
Damit disqualifiziert er sich in meinen Augen.
Ja, aber ich würde auch mittlerweile Captain Shaw als Captain akzeptieren und Seven als ersten Offizier.
Mit wem als tragenden Charakter? Also als Hauptcharakter. Sprich, fokussiert sich die
Seven.
Serie denn in dem Moment mehr auf Seven oder mehr
Ja.
auf Shaw?
Mehr auf Seven.
Also Seven als tragenden Charakter, als den Hauptcharakter, da bin ich sofort dabei. Aber ich finde es halt schwierig, wenn Shaw ihr Vorgesetzter ist. Also, wenn er sie an allen Ecken und Enden im Grunde genommen immer einbremsen kann und muss, im Zweifelsfall. Es ist jetzt nicht so wie bei irgendwelchen Polizeiserien, wo dann halt der Police Captain sein Detective losschickt oder sonst irgendwas. So funktioniert es ja in Star Trek nicht, weil die halt alle auf einem Schiff sind. Es sei denn, es würde wirklich, sie hat jede Woche eine neue Außenmission oder sonst irgendwas. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und damit müsste Shaw eine ebenfalls sehr, sehr tragende Rolle spielen. Und ich finde es halt schwierig, wenn du eine sehr, sehr wichtige Person, einen wirklich sehr, sehr wichtigen Charakter hast, der das Sagen hat, aber nicht der absolute Hauptcharakter ist. Ja, weil der Hauptcharakter, mit dem fieberst du ja so ein bisschen immer mit und so weiter. Und entweder ist der Chef, sag ich mal, eine Nebenrolle, also eine wirkliche Nebenrolle, die lediglich ab und zu mal deine Pläne durchkreuzt oder die Pläne des Hauptcharakters durchkreuzt. Oder der Hauptverantwortliche muss im Grunde genommen der Hauptcharakter sein. Also es hat halt für mich auch, wie es Discovery im Prinzip gezeigt hat, in meinen Augen nicht funktioniert, den Fokus auf eine Person zu richten, die nicht das Sagen hat.
Ja, aber sie haben es da auch probiert gehabt.
Ja, sie haben es probiert und es ist in die Hose gegangen. Also bitte probiert es sich nochmal.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Was da so zukünftig im Star Trek-Universum noch so alles auf uns zukommt. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt auf die 8. Episode nächste Woche und dann hören wir uns auch hier wieder. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, Feedback hinterlasst und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis dann.
Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.